Herzlich willkommen zum Podcast Ganz normal unnormal, verkopft aber herzlich. Ich bin Annika Mehlis, systemische Beraterin, neurodivergent und polyamor. In meinem Podcast spreche ich zu einer bunten Mischung von Themen mit verschiedensten Menschen, die jeweils auf ihre ganz eigene Weise leben, denken und fühlen. Was heißt eigentlich normal? Wer legt das fest und warum? Was passiert, wenn wir eben nicht ganz normal sind, nicht ins Raster passen, aus der Reihe tanzen oder Wege einschlagen, die abseits der üblichen Routen liegen? Wir reden über das Anderssein, über Mut, Verletzlichkeit, Identität und Vielfalt. Denn in unseren Unterschieden steckt eine ganze Menge Verbindung und mich treibt Neugier auf die Frage an, was können wir voneinander lernen? In diesem Sinne, viel Freude beim Hören der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ganz normal unnormal, verkopft aber herzlich nach einer langen, langen Pause. Ich habe mir heute eine ganz besondere Person eingeladen, um nach dem aus dem Sattel fallen wieder schnell aufs Pferd zu steigen. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo.
Hallo Annika, ich freue mich.
Die Sarah und ich, wir haben uns kennengelernt bei einer Ausbildung in München, nämlich in der Ausbildung zur EMDR-Therapeutin. Darum soll es heute aber gar nicht so sehr gehen, sondern die liebe Sarah ist eine Paartherapeutin, die in eigener Praxis in München systemisch arbeitet und die mir mit ihrem Hintergrund in Journalismus und ihrem Faible für Studien und ihrem richtig, richtig tollen Podcast Sprechstunde Liebe so aufgefallen ist und wir so in Resonanz gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen zusammen mal ein bisschen Podcast machen. Ich durfte in ihrem Podcast Gast sein und ja, vielleicht magst du zuerst ein bisschen was über dich erzählen. Deine Praxis heißt ja die Beziehungsschmiede, was ich einen ganz großartigen Namen finde. Ich bin ganz neidisch ob dieser Wortschöpfung. Und genau, insofern, was machst du da? Mit wem arbeitest du? Wer bist du? Was magst du von dir noch erzählen?
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin systemische Paartherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, EMDR-Therapeutin und habe eine eigene Praxis in München. Ich arbeite hauptsächlich mit Paaren und aber auch mit Einzelpersonen zu Beziehungsthemen. Daher auch der Name Die Beziehungsschmiede. Bei mir geht es um Beziehungsthemen bei Paaren, bei Singles, aber auch bei Einzelpersonen, die Beziehungsprobleme haben. Das fällt da alles drunter. Ja, und ich arbeite, genau wie du ja, auch mit einem systemischen Hintergrund. Ja, so viel zu mir, würde ich sagen.
Ja, sehr schön. Und wir haben uns ja in deinem Podcast so ein bisschen über das Thema Beziehungsformen und Monogamie und nicht monogame Beziehungsformen und so unterhalten und sind dabei so ein bisschen gestriffen an dem Thema Eifersucht. Und ich fände es super spannend, mal gemeinsam so ein bisschen zu beleuchten, vielleicht sogar aus eigener Erfahrung, aber auch vor allem natürlich aus der Arbeit so mit unseren KlientInnen, welche, ja, wie soll ich sagen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede es vielleicht gibt zwischen Eifersucht in der Monogamie und in der Nichtmonogamie, was da vielleicht auch voneinander zu lernen ist, was es da vielleicht auch so ein bisschen, ne, du magst ja auch sehr gerne so wissenschaftliche Hintergründe. Was steckt so dahinter? Und ich würde mich auch freuen, wenn wir so ein bisschen praxisnah was rausarbeiten können, was du zum Beispiel eben deinen Klientinnen empfiehlst oder was ihr dann tut bei dem Thema. Und ich habe so einen Satz, einen Spruch mitgebracht, der mir relativ häufig begegnet, wenn ich zum Beispiel über Nichtmonogamie spreche, dass Menschen da nämlich so sagen, ach, das ist ja interessant, aber für mich wäre das nichts. Ich könnte das niemals, ich bin viel zu eifersüchtig. Und da würde mich jetzt schon mal interessieren, in welchem Kontext und mit welchen vielleicht auch Sätzen oder so begegnet denn in deiner Beratung dir das Thema Eifersucht so
am häufigsten oder überhaupt?
Also mir begegnet Eifersucht sehr oft. Vor allen Dingen natürlich auch in der Paartherapie, wenn es um Fremdgehen, Affären, Außenbeziehungen geht, ist natürlich Eifersucht ein ganz, ganz großes Thema. Ich merke auch, dass wenn es darum geht, dass man darüber spricht in der Paartherapie, zum Beispiel, es gab eine Affäre, meinetwegen sie ist sogar beendet, aber dadurch kam ganz viel hoch an Unzufriedenheit, an offenen Bedürfnissen, über die jahrelang nicht gesprochen wurde. Zum Beispiel auch bei der körperlichen Nähe oder bei der Zuwendung, dass dann eher über eine Trennung nachgedacht wird, als über vielleicht andere Ideen gesprochen wird. Wie kann man denn diese Bedürfnisse vielleicht, wie kann man die stillen? Also wenn es innerhalb der Paarbeziehungen nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, aber, oder zum Beispiel, wenn ein Partner zum Beispiel mehr körperliche Nähe möchte als der andere, was ja in Langzeitbeziehungen häufig mal vorkommt, gibt es nur das eine oder das andere. Entweder wir kriegen das zusammen irgendwie hin und du entwickelst wieder mehr Lust, oder wir trennen uns. Und ich finde es oft so schade, dass diese Möglichkeit, wie man in der Systemik ja auch oft sagt, es gibt nicht nur das eine oder das andere, es gibt auch noch die Möglichkeit, beides oder nichts. Und diese Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, wie gibt es vielleicht auch eine Form von beidem? Dafür merke ich oft, dass das ganz schwierig ist und dass das Thema Eifersucht natürlich dann sofort einen Riegel davor schlägt. Wie du schon sagst, wenn man nur darüber nachdenkt oder wenn vielleicht in der Partnerschaft das angesprochen würde, heißt es dann gleich, nein, 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 das geht ja nicht. Das ist ja viel, da ist viel zu viel, da bin ich viel zu eifersüchtig.
Ja, ja.
Und ich finde das spannend und deshalb bin ich auch so froh, dass ich mit dir da heute mal drüber sprechen kann, weil ich glaube, dass da gleich so eine Angst aufkommt in vielen Beziehungen. Ne? Mir wird was weggenommen, ich verliere was, ich muss was weggeben. Ja, so erlebe ich das.
Ja. Ja, also ich finde es mega gut, weil das ja schon so andeutet, dass es auch verschiedene Dinge sind. Du hast gerade gesagt, Angst spielt da eine große Rolle. Das ist ja eine ganz andere Emotion. Ich glaube, wenn wir über Eifersucht sprechen, dann merkt man schon, dass man da erstmal darüber reden muss, was ist das überhaupt? Also im Sinne von, gibt es diese Emotion als die Emotion überhaupt? Und ich glaube auch so, ne, wenn man ein bisschen in die Forschung guckt wieder, dass Eifersucht eher so eine Mischung ist aus Gefühlen und dass da ganz viel drin stecken kann. Also Trauer, Angst, Zweifel, Neid, alles Mögliche, ne? Und genau wie du es gerade gesagt hast, dass man das leider oft so als was komplett Negatives sieht, wo man sagt, das will ich weghaben, das ist unangenehm, das soll, die äußeren Umstände sollen bitte so gestaltet werden, dass ich das nicht mehr fühlen muss. Und dann trennt man sich halt lieber, als das auszuhalten und damit was zu machen, so. Was, muss ich dazu sagen, natürlich auch legitim ist. Also das ist eine Entscheidungsmöglichkeit und wer die wählt, das ist ja ein freies Land zum Glück.
Ja.
Dass ich es aber schön finde, wenn es darüber hinaus auch gesehen werden kann, so als Hinweisgeber. Und das ist so ein bisschen aus der, ich sag mal, konsensuellen Nicht-Monogamie-Bubble stammend, gibt so diesen schönen Spruch von so, das ist wie so ein Reiter, der ab und zu vorbeikommt, die Eifersucht. Und das muss auch nicht zwingend ein apokalyptischer Reiter sein, der so ganz bedrohlich ist. Das kann auch ein etwas niedlicheres Pony sein. Aber auf alle Fälle, das kommt unweigerlich immer mal wieder vorbei. Und je mehr ich mich dann wehre und versuche, das irgendwie abzuwehren und loszuwerden, leider heftet es sich dann noch mehr an die Fersen so. Und das stattdessen, wenn es schon da ist, dann zu begrüßen und mehr so ein bisschen neugierig zu sein und zu sagen, ja Mensch, okay, dann bist du jetzt wieder da, dann komm mal rein, trink mal einen Kaffee, erzähl mir mal, was willst du mir denn sagen? Dass man dann ein bisschen versucht, dahinter zu steigen. Was ist das gerade? Ne? Gerade mit dem Wegnehmen. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel, wenn jemand ein Picknick organisiert für jemand anderes und man dann so denkt, boah Mann, ey, das hast du für mich noch nie gemacht, das wünsche ich mir seit ganz langer Zeit, ich merke, wie ich da eifersüchtig bin, dann wäre das als Beispiel für mich eher so ein Thema Neid. Also da geht's ja nicht darum, dass ich nicht will, dass dieser Mensch mit jemand anders ein Picknick macht, sondern ich möchte, dass der auch mit mir dieses Picknick macht und dass ich ihm wichtig genug bin, dass er auch für mich das organisiert und damit zeigt, dass es ihm wichtig ist. Und das kann ich ja dann wiederum nehmen und dem Menschen sagen und mir das wünschen. Und im Bestfall macht der Mensch das dann und alle sind happy. Im unangenehmen Fall sagt der Mensch dann, nee, du bist mir nicht wichtig genug, das mache ich nur für die andere Person, die ist mir wichtiger. Dann habe ich trotzdem auch einen weiteren Hinweis, was diese Beziehung angeht und wie viel ich dann da noch rein investieren möchte. Das ist ja nicht mal zwingend Paarbeziehung, das kann ja auch im Freundeskreis sowas sein, dass das ein wichtiger Hinweis ist auf eigene unerfüllte Bedürfnisse. Das hast du ja gerade auch so schön gesagt. Ne? Und jetzt hast du gerade gesagt, körperliche Nähe. Was sind denn aus deiner Erfahrung noch so unerfüllte Bedürfnisse, die in monogamen Beziehungen eine Rolle spielen, wo es dann zur Eifersucht kommt? Also außer körperlicher Nähe, was sind denn da noch Themen?
Ja, zum Beispiel, wenn Interessen geteilt werden mit jemand anderem. Vielleicht in einem beruflichen Kontext. Also wenn irgendein Thema gibt, wo der Partner das intensiv mit einer anderen Person, vielleicht im Job oder auf einer freundschaftlichen Ebene teilt, wo der Partner dann nicht involviert wird. Vielleicht, weil er nicht die Fachkompetenz hat oder weil es auch einfach ein Vorteil ist, dass der Partner sich damit für nicht interessiert. Also dass dann so eine Lücke entsteht, dass man da außen vor ist. Das habe ich schon auch. Oder auch bei Kindern fällt mir das immer wieder auf, dass zum Beispiel, wenn junge Paare Kinder bekommen, dass die Mutter und das Kind oder die Kinder, gerade wenn die noch klein sind, so eine intensive Bindung da erleben und der Vater manchmal auch eifersüchtig ist, ja, auf diese Nähe und auf die Beziehung, die dann die Kinder zu der Mutter haben. Ja, das begegnet mir schon auch. Also, was ich nur noch zu dem, was du eben gesagt hast, sagen wollte. Ja. Also, ich lebe ja auch in einer monogamen Beziehung seit, also vor 25, 26 Jahren, glaube ich, jetzt schon. Und wenn ich mir so vorstelle, mein Ehemann hätte jetzt eine andere Partnerin, dann merke ich, dass ich sofort so ein Bild von einer Person vor Augen habe, die all das ist, was ich nicht bin und die all das kann und all das hat, was ich nicht habe. Ja. Und also die wäre dann wahnsinnig sportlich und würde über die Alpen radeln und all das, was mein Mann gerne tut und mit mir nicht so machen kann. Und die würde dann in meiner Fantasie schon dastehen wie so ein Mahnmal, die wäre natürlich auch noch jünger und schöner. Also ich merke dann, dass das sofort natürlich all das in mir beleuchtet, was ich glaube, wo ich nicht genug bin. Ich glaube, dass dieses Thema Eifersucht so viel mit einem selbst zu tun hat, dass diese Ängste berührt werden. Da genüge ich vielleicht nicht. Glaube, das ist was in vielen Menschen ist und in manchen mehr und in manchen vielleicht weniger, oder? Was denkst du?
Ja, das finde ich so mutig, auch das so direkt zu sagen und das so sich einzugestehen und voll gut, also genau so, ne? Ich glaube, also doch, ich schiebe das mal, ich habe noch so einen anderen Gedanken, weil du das vorhin auch gesagt hast zum Thema in monogamen Paaren, wann ist Eifersucht? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden, ist es eine Eifersucht, die, ich sag mal, reaktiv ist auf etwas, was passiert ist, also auf eine tatsächliche Bedrohung. Ist ein Vertrauen missbraucht, ist eine Beziehung betrogen, dann ist eine reaktive Eifersucht ja auch eine Art von Wut und Kränkung und Verletzung. Und das, worüber wir beide jetzt gerade sprechen, ist ja mehr so eine proaktive Eifersucht im Sinne von, es findet was in meinem Kopf statt oder ich habe so eine Vermutung, so ein Verdacht oder projiziere vielleicht auch eigene, ne? Ich finde jemand anders toll und dann habe ich das Gefühl, na, wenn mir das so geht, geht es meinem Partner vielleicht auch so, ne? Also das ist eine andere Qualität an Eifersucht. Und das fand ich gerade nochmal wichtig zu unterscheiden, weil jemand, der betrogen wurde und aufgrund dessen diese Gefühle hat und uns zuhört, wie wir sagen, ja, das liegt an deinem Selbstwert, dann denkt die Person sich, nee, das liegt daran, dass ich betrogen wurde und damit hat sie recht. Also das will ich zwingend nochmal vorab klarstellen, dass das schon Unterschiede sind. Aber bei dieser Art Eifersucht, wo es darum geht, es ist eigentlich nichts passiert, was irgendwelche Absprachen verletzt, sondern zum Beispiel, mein Mann hat eine neue Kollegin und kommt nach Hause und erzählt, ja, die ist ja toll, die ist sportlich und die hat letztes Jahr diese Radeltour gemacht. Das dann in mir anspringt genau das, was du gerade beschrieben hast. Und dass dieses Gefühl der Eifersucht an der Stelle schon so eine diffuse Bedrohung ist. Was ist, wenn der die jetzt toll findet und sich verliebt und dann uns nicht mehr will? Aber real ist es ja eigentlich erstmal im ersten Schritt dieses mich vergleichen und meine eigenen dunklen Ecken beleuchten, wo ich mich vielleicht nicht so stark und genügend und wertvoll fühle. Also ja. Und
es ist ja auch viel Sicherheit, das Thema Sicherheit, ne?
Ja.
Also wenn ich mich in einer Beziehung sicher fühlen kann, dann kann ich damit leben, dass ich nicht genüge, weil keiner in allem je immer genügen kann. Das ist ja auch eine Utopie, ne? Oder ein Wunschdenken. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne, dass man sich sicher fühlen kann in der Partnerschaft. Und das gelingt halt auch nicht immer. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie stellen eigentlich nicht monogam lebende Menschen diese Sicherheit her? Kannst du dazu was sagen?
Ich kann dazu eine Gegenfrage stellen. Mhm. Wie hat man in einer monogamen Beziehung Sicherheit? Was an dieser monogamen Beziehung vermittelt die Sicherheit? Was würdest du da annehmen?
Ja, das ist jetzt zum Beispiel eine total interessante Frage, weil mir kommt sofort in den Kopf, dass das mein Mann ist, dass der nur mir gehört, dass ich nicht verlassen und betrogen werde, dass ich exklusiv bin. Komisch, ne? Das ist jetzt so mein erster Gedanke, das gibt mir Sicherheit, dass ich mich da drauf verlassen kann, dass wir in dieser Beziehung alleine sind.
Das heißt, ihr habt euch was versprochen, mit dem Ehegelübde spätestens oder vielleicht auch schon vorher, indem ihr gesagt habt, wir sind jetzt zusammen. Und da diese automatische Annahme ist, das bedeutet, wir sind exklusiv und du hast das Vertrauen, dass dein Partner sich an diese Verabredung hält.
Ja, wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, ist es natürlich auch das Gefühl, dass ich glaube, dass ich geliebt werde und dass ich auch weiß, wofür ich geliebt werde. Also das ist dafür auch nachvollziehbare Gründe geben könnte, dass man mit mir ganz gerne zusammen ist.
Ja,
also vielleicht war das so der erste spontane Impuls war, ja, weil ich fühle mich sicher, weil ich weiß, dass ich hier exklusiv bin, aber natürlich auch darüber hinaus schon mich auch emotional sicher fühle, ja. Also es ist nicht nur das Eheversprechen. Ich glaube, dass daran glaube ich sowieso persönlich jetzt nicht so, dass das irgendetwas verbessert für die Sicherheit, weiß ich nicht. Also mögen vielleicht andere anders sehen. Ja, aber du hast recht. Also dann muss man aber auch in einer nicht monogamen Beziehung ja über andere Dinge Sicherheit finden. Wahrscheinlich dann eher über die emotionale Ebene, oder?
Naja, und ich habe das deswegen so gefragt oder auch als Hypothese in den Raum gestellt, weil das ja dann wieder übertragbar ist, wenn ich mich auf Regeln verständige, auf Grenzen, auf Bedingungen für eine Beziehung, die analog ist zu der, wir sind sexuell exklusiv und vielleicht auch emotional exklusiv in dieser romantischen monogamen Paarbeziehung. Und das sieht dann vielleicht in einer polyamoren Beziehung so aus, dass man sich verständigt, man ist sexuell und emotional exklusiv mit zwei Personen. Jetzt mal, um das ein ganz einfaches Beispiel zu machen. Dann ist das die neue Annahme und meine Sicherheit entsteht dadurch, dass ich allen Beteiligten vertraue, dass sie sich an diese Absprache halten. Und in einem nächsten Schritt, den ich ganz wichtig finde, in meinen Beziehungen und auch in konsensueller Nichtmonogamie, wenn sie ethisch gelebt wird, ist ja ein weiterer Punkt, dass man dieses Verändern von diesen Bedingungen mit einpreist und sagt, es kann jederzeit passieren, dass jemand andere Bedürfnisse bekommt oder sich verliebt. Oder eben eine andere Veränderung ist, Lebensumstände, Jobs und damit vielleicht Wohnsituationen, was auch immer. Und dass dann ehrlich darüber gesprochen wird und alle rechtzeitig und in kleinen Schritten mitgenommen werden, so gut es geht, um das gemeinsam zu gestalten. Und ich glaube, darüber gelangt ich zu viel Sicherheit, dass ich mich darauf verlassen kann und vertraue, dass meine Partner das tun. Und dass ich nicht die Letzte bin, die es erfährt, sondern dass ich weiß, was gerade so passiert und wie es denen geht und was die brauchen und sich wünschen. Und dass meine Wünsche dabei eine Rolle spielen. Dass ich sagen kann, oh, da brauche ich aber noch ganz schön irgendwie Sicherheiten, um das mitzugehen, den Schritt. Oder das geht nicht. Also wenn du das unbedingt machen willst, dann müssen wir uns hier irgendwie verändern, weil das möchte ich nicht mittragen. Oder. Aber es ist so ein gemeinsam geschaffenes, neues System, was sich unterscheidet von dem, wie es halt letztes Jahr war. Und in einer monogamen Beziehung erlebe ich häufig, dass das so einmal gesetzt ist und dann darf sich das nicht verändern. Wenn dann nach 20 Jahren jemand sagt, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, bis an mein Lebensende jetzt nie wieder mit jemandem anderen ins Bett zu gehen oder ich entwickle romantische Gefühle für die Person, ich will mit der gar nichts Körperliches, aber irgendwie ist mir die so wichtig geworden, ich tausche mit der meine ganze Seele aus, das ist ein wichtiger Mensch für mich, ich würde das gern irgendwie abbilden und möchte das nicht verschweigen müssen, dass das schon der Punkt ist, wo ganz oft aus Angst, dass diese Veränderung bedeutet, die Beziehung ist es nicht mehr wert oder muss sich trennen oder verändert sich zu sehr, das gar nicht gesagt wird und das ganz viel heimlich passiert oder sich eben versagt wird, wie gesagt, oder so. Und das finde ich so schade. Und ich glaube, das ist der Unterschied, was die Sicherheit steckt nicht in der Unveränderlichbarkeit und in diesem Versprechen, das wird immer so sein, sondern die Sicherheit versteht ich darin, mitgenommen zu werden und eine Chance zu haben, mitzugestalten und mich nicht so ausgeliefert zu fühlen, sondern selbstwirksam zu fühlen.
Da hast du jetzt total viele super gute Gedanken. Ich muss da jetzt mal kurz drauf reagieren. Also was ich jetzt aber auch schon verstanden habe, ist, also auch eine nicht monogame Beziehung braucht Grenzen, oder? Ja. Also da muss es Regeln geben. Man muss wissen, wo fängt das an und wo hört das auf? Wie in einer monogamen Beziehung auch. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kannst auch du keine Sicherheit empfinden, ne? Wenn du nicht weißt, wo hört das auf und da ist das, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich zu einer monogamen Beziehung. Also es gibt einfach andere Grenzen, oder? Oder andere Absprachen, oder?
Du musst nicht nicken, genau.
Ja.
Aber also im Sinne von, gerade am Anfang brauchen Menschen da häufig mehr sowas. Wir hatten zum Beispiel auch ein Beziehungsbuch, das erlebe ich auch bei vielen, dass man da so Dinge auch notiert und Absprachen festhält. Zum einen, um dann auch sich daran zu erinnern und zum anderen auch, um nach einer Weile zu gucken, wie hat sich's vielleicht verändert. Und da gab es am Anfang mehr Regeln und das würde nach einer Weile dann so sich aufweichen und nicht mehr so nötig sein, weil man halt in diesem neuen Normal Sicherheiten findet durch Gewohnheit und durch Erfahrung und man das dann nicht mehr so sehr braucht. Aber ja, jede Beziehung muss individuell besprochen sein, was dort die Bedingungen sind. Weil wenn die dann verletzt werden, ist das genauso in Betrug wie in einer monogamen Beziehung, wo diese, ich sag mal, oft unausgesprochenen Bedingungen verletzt werden. Das ist nur der Unterschied, dass man da besser darüber Bescheid weiß, wie weit darf ich gehen und was ist noch okay und wie geht's meinem Gegenüber damit und was braucht die Person dann vielleicht auch und so. Genau.
Ich habe nur den Eindruck, dass jetzt du in deiner nicht monogamen Beziehung, also ich weiß jetzt nicht, ob das für alle gilt, aber dass diese Kommunikation, dass das so unfassbar wichtig ist, damit das funktioniert. Und ich glaube, dass das natürlich in vielen monogamen Beziehungen ein ganz großes Problem darstellt, dass diese Kommunikation nicht in der Form gelebt wird. Warum auch immer. Vielleicht, weil man es von Anfang an nicht gemacht hat oder weil es, weiß ich nicht, weil es bei den Eltern auch nicht so war oder dass sich das dann so einschleicht, dass es gar nicht mehr vorkommt, dass man über diese Dinge redet.
Ja.
Ja, was brauche ich? Wie geht's mir?
Genau.
Oder?
Ja, absolut. Es gibt dazu auch ganz spannend zwei Studien, wo direkt geguckt wird, gerade in Bezug auf Eifersucht auch. Wie ist das denn in nicht monogamen Beziehungen? Und was die gefunden haben, ist, dass es da nicht weniger Eifersucht gibt, aber, und das ist genau das, was du gerade sagst, es gibt andere Verarbeitungsstrategien, weil aufgrund dessen, dass man diese Beziehungen so bewusst gestaltet und so viel kommuniziert, hat man auch bei Eifersucht schon vorexistierende Strategien und, ich sage jetzt mal, so richtige explizite Kommunikationstools, um das gut zu begleiten und um damit gut umzugehen. Und das ist schon ein Vorsprung, wenn es tatsächlich auch so gelebt wird. Und ich glaube, manchmal tut mir das fast ein bisschen leid für Menschen, die so auf Autopilot in ihre Beziehungen geraten, weil die, wenn dann das irgendwie nicht mehr passt, oft erstmal so hilflos sind, weil sie gar nie gelernt haben, sich selbst gut zu spüren, auf sich zu achten, ihre Bedürfnisse und Grenzen dann auch ehrlich zu kommunizieren. Das ist ja schon allein Nein zu sagen oder zu sagen, ich wünsche mir das anders, ist für so viele Menschen so beängstigend. Das wäre tatsächlich auch nochmal eine Frage in deine Richtung, wie du das erlebst, wenn Menschen ins Zweifeln kommen an ihrer Beziehung, an ihrer Rolle, nach langen Jahren vielleicht, und was du erlebst und ihnen dann auch rätst, wenn dann jemand sagt, ja, aber das kann ich meinem Partner nicht sagen. Das ist sowas, was ich häufig höre. Wenn ich das erzähle, dann, oder das könnte ich niemals meinem Partner, meiner Partnerin anvertrauen, das würden die nicht verstehen, dann würden die sich trennen oder irgendwie so. Und da geht es ja nur um Worte, da geht es ja nur um erstmal zu zeigen, was in mir ist, ohne dass ich irgendwas mache oder gemacht habe, ne?
Ja, es kommt ein bisschen auf den Leidensdruck und die Situation natürlich drauf an. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist wirklich ein wichtiges Thema und da geht es um die Wurst bei der Beziehung, dann ermutige ich schon die Leute, dass man darüber redet. Und wenn das nicht per Wort geht, dann vielleicht per Brief. Ja, manchmal ist es leichter, etwas aufzuschreiben und jemandem erstmal zu geben und zu sagen, lies das mal. Also das mache ich bei Paaren zum Beispiel auch, wenn es um sexuelle Wünsche geht, die sich nicht trauen auszusprechen, dass man sagt, schreib es doch erstmal nieder. Ich lasse dann manchmal beide das niederschreiben und dann schaut man, ob man das dem anderen geben möchte oder nicht. Ja? Mhm. Allein darüber entsteht schon oft ein ganz interessanter Dialog, ob man das dann wissen möchte oder nicht. Aber generell bin ich schon der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn es so wichtige Punkte gibt in einer Beziehung, dass man einen Weg findet, die mitzuteilen. Mhm. Ja. Wobei, es gibt auch immer noch die Frage, wenn ich zum Beispiel jetzt an eine Affäre denke, da gibt es ja schon manchmal so, dass jemand eine hatte oder hat und dann die Frage aufkommt, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Ja, da muss ich sagen, das ist so ein Punkt, wo auch manchmal der Entschluss, das für sich zu behalten, vielleicht weniger Porzellan zerschlägt und vielleicht auch sogar für den Partner entlastender ist, wenn man das nicht weiß. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen dann das gerne sagen möchten, damit sie diese Last nicht mehr tragen und wollen das mit ihrem Partner dann teilen. Und manchmal macht es vielleicht auch Sinn, das dann für sich zu behalten und wenn es nicht die große Bedeutung hatte, das dann auch gar nicht erst anzusprechen. Aber das ist ja wahnsinnig individuell und situativ. Ja, das wollte ich nur noch ergänzen, weil das kommt tatsächlich manchmal vor, dass ich dann auch sage, vielleicht ist es besser, das begraben sie in sich.
So. Na, ich finde das ganz wichtig, was du da genannt hast als Motivation. Ne? Möchte ich was mitteilen, weil ich das Gefühl habe, damit was bewegen zu können, was positiv für die Beziehung ist. Dass ich sage, ich habe dadurch gelernt und möchte jetzt ändern und übernehme die Verantwortung und verstehe, alles, was du damit machst, ist legitim, ich bin da, ich kann das und das versprechen. Oder geht es darum, sich zu entlasten und sich Absolution abzuholen und einfach nur nicht aushalten zu können, dass ich eine Verantwortung trage, weil ich einen Fehler begangen habe. Ne? Absolut, ja. Ich finde es halt schon eine Situation, die sozusagen schon das Ende dieser Fahnenstange ist, so ein Stück weit. Weil das, was ich meine, ist ja viel, viel früher in der Beziehung. Bevor ich diese Affäre eingegangen habe, gab es unausgesprochene Bedürfnisse. Ich habe vielleicht einen konkreten Menschen kennengelernt, den ich toll fand und konnte das nicht meiner Partnerin erzählen oder meinem Partner. Ich habe das mit mir ausgemacht und habe eins hat zum anderen geführt. Hätte ich vielleicht viel eher darüber gesprochen, dann hätte man vielleicht auch eher anders reagiert. Vielleicht wäre dann sogar am Ende tatsächlich da irgendwas passiert, aber dann wäre es nicht heimlich gewesen und nicht als Vertrauensbruch. Also es kann ja auch sein, es ist nicht eine konkrete Situation oder Person, sondern ich merke einfach, ich bin gerade unzufrieden, mir fehlt irgendwas, ich weiß gar nicht genau, was es ist, ich fühle mich unerfüllt. Und wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin mich darüber austausche, kann man vielleicht gemeinsam gucken, lass uns ein neues Hobby anfangen. Soll ich dich unterstützen, beruflich dich zu verändern? Also man könnte das ja auch konstruktiv nutzen für was Schönes in der Beziehung. Und das Thema Affäre ist ja häufig erst das, was am Ende das Symptom ist für was viel früher schon eben nicht besprochen wurde. Also ich finde auch, wenn ich Angst habe, meinem Partner oder meiner Partnerin was zu sagen, ist es für mich ein Signal, dass entweder vielleicht ich schon ahne oder weiß, wie die Person reagieren wird und zu viel Angst davor habe, dann das aushalten zu müssen oder damit was zu verlieren und bereit bin, das in mir zu lassen, um nicht das Risiko einzugehen. Oder dass ich Vorerfahrungen gemacht habe, die mir suggerieren, dass das gefährlich ist, obwohl das vielleicht real mit der Person gar nicht so sein muss. Und ich nehme dem anderen die Chance, mich ganz zu sehen und damit was zu machen, was irgendwie so ein Unfairgefühl auslöst bei mir. Und ich nehme mir auch selbst die Chance, gesehen zu werden und meine Bedürfnisse zu benennen und vielleicht auch erfüllt zu bekommen. Und im Zweifel sind das dann häufig sogar Menschen, die sich irgendwie so fühlen, als wenn sie gar nicht gesehen werden und sich irgendwie immer zurückstellen und dann als Dankeschön vielleicht der andere irgendwann irgendwas macht. Und das ist aber vor allem deswegen, weil sie sich nicht gezeigt haben und das der andere gar nicht sehen konnte. Ja, wie du sagst, sehr individuell, aber da steckt ganz viel dahinter, was, ne, um unser Thema nochmal hochzuholen, durch die Eifersucht eigentlich nur sichtbar gemacht wird oder eine Chance sich bietet, das zu benennen, so, ne? Ja.
Ja, ich merke das auch in der Paartherapie, dass da manchmal Themen auf den Tisch kommen, wo sich Menschen in dieser Situation, wo sie halt in einem geschützten Raum sind mit einer dritten Person, plötzlich trauen, Dinge auszusprechen, die sie nie aussprechen konnten. Das ist ganz interessant. Also vielleicht, weil das eine andere Form von Sicherheit dann auch gibt, wenn jemand dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu beiträgt. Und dass dann aber auch der Partner manchmal ganz anders reagiert, als die Person es gedacht hätte. Ja? Und das ist dann immer so schön zu sehen, wie dann beide eigentlich überrascht sind, wie einfach es doch gewesen ist, dieses Thema anzusprechen und darüber zu reden.
Ja, ja. Das ist auch ein sehr schöner Teil der Arbeit, den ich sehr mag. Und ich finde es deswegen auch immer so wunderbar, wenn Paare oder Beziehungspersonen zu mir kommen, bevor die große Krise ist. Wenn es Themen gibt, wo sie merken, da wäre es vielleicht gut, mit einer dritten Person im Raum darüber zu sprechen, um sicherzustellen, dass der Raum gehalten wird, dass vermittelt wird, dass übersetzt wird, weil das eben zu zweit sehr schwierig ist. Und dass ich auch diesen Aha-Effekt und dieses, es war eher erleichternd und daraus kann was Neues erwachsen, halt ganz vielen Menschen wünsche, weil ganz viel von dieser Angst und diesem Zurückhalten ist ja im Kopf. Das wird ja immer größer, je länger ich damit warte. Und in der Realität wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, weil es ja auch ganz viel davon abhängt, wie ich was sage, ne? Und wann. Und je länger ich warte und je mehr Druck ist, desto weniger gut wird mir das gelingen. Das ist, glaube ich, so in der Natur der Dinge, ne? Ich habe noch einen Gedanken, den ich auch super spannend finde, weil das so zeigt, wie sehr das nur, in Anführungsstrichen, gelernt ist alles. Es gibt nämlich auch ganz spannende Untersuchungen, die so in verschiedenen Kulturen Eifersucht anschauen. Stammen schon so aus den 90er Jahren. Und die halt zu dem Schluss gekommen sind, dass das ein Thema ist, was ganz unterschiedlich in verschiedenen Kulturen auftritt. Also das Gefühl der Eifersucht kennen schon die meisten Menschen. Aber die Gründe für Eifersucht und auch der Umgang damit ist ganz unterschiedlich. Und es gibt Gesellschaften, in denen sind Menschen über Dinge eifersüchtig, da würden wir sagen, hä, verstehe ich nicht. Und umgedreht sind Dinge, wo wir ganz sehr logisch finden, dass man da eifersüchtig ist, wo andere sagen, ist doch ganz normal, ne? So. Und das finde ich so hilfreich, sich das anzuschauen, weil das ja den Scheinwerfer auf das leuchtet, was da die Glaubenssätze sind, statt die Realität, dass das so ist als Fakt, ne? Und dass man das ja dann auch, wenn man es gelernt hat, auch wieder anders lernen kann. Da steckt für mich so Hoffnung drin, dass das was ist, was man lösen kann.
Ja, das finde ich so spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich habe auch ein bisschen dazu gelesen zum Thema Eifersucht. Und dann trifft man ja auch immer wieder so auf die Annahmen, ja, das ist irgendwie biologisch in uns drin. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen richtig, ja, dass darum ging, dass der Mann geschaut hat, dass oder dass das dann seine Kinder sind, dann kann er sicher sein, also wenn die Frau halt überwacht ist, kann er sicher sein, dass das seine Nachkommen sind und die Frau hat dann ihren Versorger, so dieses klassische Bild, dass Eifersucht daraus gespeist ist. Ich finde das aber auch ein bisschen wenig, muss ich sagen. Darüber nachdenke, das kann vielleicht so ein Kern sein in uns drin, in unserem Säugetiergehirn, aber ich glaube auch, das hat ganz, ganz viele soziale Komponenten, ja, und gesellschaftliche Komponenten und, da, und natürlich auch, wie wir über uns denken und über Beziehungen denken und das genau, spielt da bestimmt alles mit rein. Und ja, und wenn das gelernt ist, dann, ja, dann kann man es auch verändern, wenn man möchte. Ja. Kann man das auch anders sehen.
Ja, genau. Und als du das gesagt hast mit diesen Beziehungen und so, da musste ich dran denken, was du vorhin so spontan als allererstes gesagt hast, so die Gedanken, die Sicherheit daraus, dass es mein Mann ist, so dieses Besitz, ich mache jetzt wieder so Anführungsstrichen darum, ne? Wie wir uns das vorstellen und wie wir das wahrnehmen, dass das eben ein Anzeiger dafür ist, was da die Glaubenssätze dahinter sind. So. Und ich habe jetzt gerade so gedacht, lass uns doch nochmal vielleicht so aus unserer Erfahrung auch zusammentragen, so ein paar hilfreiche Sachen für die Menschen so zum Mitnehmen. Weil, ne, wir haben ja schon gesagt, das kann Neid sein, das kann Angst sein, das kann den Scheinwerfer auf eigene Zweifel, Unzulänglichkeiten richten, so. Aber auf alle Fälle ist es eine Informationsquelle, ne, statt ein Feind. Man kann das benutzen, weil es uns irgendwas zeigt. Aber was machen wir dann damit, was wir da sehen? Das wäre, finde ich, noch was, wo ich sehr spannend fände, was du deinen Menschen so an die Hand gibst.
Ja, wie du schon sagtest, ja, also Eifersucht ist erstmal ja ein Hinweis oder ein etwas, wo man hinschauen sollte, ja. Warum bin ich jetzt eifersüchtig? Was hat das mit mir zu tun? Was für Zweifel, Ängste in mir berührt das, ja? Also ich sage ja immer, das ist auch das Motto meiner Praxis, Beziehung beginnt bei dir. Also wenn es irgendetwas gibt in der Beziehung, schau doch vielleicht erstmal bei dir, was hat das mit mir zu tun? Was kann ich denn vielleicht schon daraus für mich lernen oder an mir verändern? Weil das ja dann auch wieder die ganze Beziehung betrifft. Also Eifersucht mal zu hinterfragen, so wo gibt mir das Hinweis auf Unsicherheiten, die ich habe? Sind die überhaupt real? Ja, was davon ist einfach ein Mindfuck? Also was ist vielleicht, stimmt vielleicht gar nicht, ja? Vielleicht möchte mein Mann gar keine durchtrainierte Radelfrau an seiner Seite haben, ja? Das, und zum Beispiel könnte man auch mal darüber reden und ich weiß auch, dass er sagen würde, will ich ja gar nicht. Aber was ist da alles auch Glaubenssatz und auch vielleicht gar nicht wahr?
Darf ich da noch ergänzen, weil da sofort, also ich finde das ganz wichtig, was du sagst und zusätzlich denke ich mir so, okay, es gibt ja aber wahre Dinge. Also es gibt ja den Fakt, dass ich jetzt keine 20 mehr bin und dass ich nie eine Tänzerin sein werde und das ist ja trotzdem eine Realität und dass ich dann aber zusätzlich zu dem, was ist vielleicht auch nur, wie du es so schön gesagt hast, was ist nur ein Mindfuck, dass ich aber auch sage, bei den Sachen, ja, es gibt durchaus Dinge, die bin ich nicht und die kann ich nicht. Aber dann, das hast du vorhin selber zu dir auch gesagt, darauf gucken, was bin ich denn? Was kann ich denn? Was bringe ich denn mit? Warum bin ich denn toll? Und warum sollte denn jemand mit mir in Beziehung sein wollen? Und das soll natürlich nicht heißen, sich selbst jetzt irgendwie hier zum übelsten Lichtgestalt zu stilisieren, aber so sich selbst zu stärken und die Energie dahin zu geben, was man in der Hand hat, was man gestalten kann. Und statt was sein zu wollen, was man eh nicht ist, es wird immer jemand geben, der in irgendeinem Aspekt besser ist oder mehr hat oder irgendwie so ist, wie wir nicht sind und wir das gern hätten. Und da würde ich halt, wie gesagt, nicht zu viel Energie hingeben wollen, weil kein Mensch kann alles sein. Und genauso wenig wie du jetzt die Sportskanone bist, ist dein Mann der absolute Oberbäcker, was weiß ich, vielleicht ist es, aber im Sinne von, ne, jeder hat doch Dinge, die er oder sie vielleicht nicht so toll kann und wo es andere gäbe, die das besser könnten. Aber deswegen bin ich ja trotzdem mit der Person in der Beziehung, weil die ihre Mischung hat mit den Stärken und Schwächen. Und klar gäbe es da vielleicht auch jemand anders, aber dann kommt es drauf an, was ist mir denn wichtig? Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, meine Beziehung ist super, aber irgendwie ist meine Frau nicht so sportlich und diesen Wunsch mal mit dem Fahrrad die Alpen zu überqueren, die werde ich mir mit ihr nicht erfüllen können, ja, dann fahr ich halt mit einem Kumpel und dann ist doch auch gut. So, das muss doch nicht alles die Beziehungsperson abdecken.
Ja.
Und das ist eigentlich auch so ein Grundkonzept von Nicht-Monogamie, dass man halt sagt, keiner kann alles sein und es ist doch okay, sich dann für einzelne Aspekte auch weitere Beziehungen zu suchen und zu pflegen und zu gucken, wie kann man das denn abbilden und was die beinhalten, das ist ja nicht immer dieses klassische, ich suche mir dann jetzt jemand, weil ich Sex haben will. Ganz häufig sind das ja sogar auch aromantische Beziehungen oder Freundschaft plus oder. Das ist ganz individuell und es geht darum, das zu finden, was man vielleicht in der Beziehung vermisst, ohne die Beziehung dafür aufgeben zu müssen. Weil wie schade wäre das, wenn jetzt dein Mann sich von dir trennen müsste, nur weil du nicht mit dem Rad mit ihm die Alpen überquerst, wenn doch sonst das meiste gut ist.
Da gebe ich dir komplett recht. Und das ist auch das, was ich oft sehe, dass ich das Gefühl habe, dass Beziehungen so überfrachtet werden, ja, dass mit Erwartungen, dass einfach alles erfüllt sein muss. Ja. Es muss Sicherheit geben, aber es muss auch Abenteuer geben und es muss einfach alles in einem sein. Und das funktioniert natürlich Jahre. Nicht, wenn du diese Erwartungen hast. Ja, und das auch noch so lange und überhaupt. Und was mir vielleicht jetzt noch gerade wichtig ist, weil du eben gesagt hast, ja, ich habe gesagt, das ist mein Mann. Für mich ist das aber auch etwas Wichtiges, das zu sagen. Weil das gibt mir auch dieses Gefühl von Zugehörigkeit, ja.
Ja.
Und ja. Deshalb habe ich mich ja auch für eine monogame Beziehung entschieden. Und vielleicht ist das auch nicht für jeden etwas. Aber mir bedeutet das was, das ja. sagen zu können, ja. das ist mein Mann. Und ihm bedeutet das, glaube ich, auch etwas zu sagen, das ist meine Frau. Und das ist unsere Familie. Wir sind die Bayers. Dieses geschlossene Konstrukt gibt uns auch mehr als Sicherheit. Ja, das ist einfach ja. eine Zusammengehörigkeit. Und das war, ist mir einfach jetzt nochmal zu sagen, es geht nicht nur um Besitzansprüche. Es geht um dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, ja. was einfach ja. mir da auch persönlich wichtig ist. Und ich glaube, das geht auch anderen monogamen Paaren ja. da so.
Absolut. Und ganz wichtig auch nochmal, danke da für den Impuls auch, weil ich denke gerade so dran, als ich frisch verlobt war und so ganz stolz und happy auch immer mein Verlobter gesagt habe und so. Und auch jetzt, also ich spreche ja auch von meinem Mann, von meinem Partner und so, da ist ja dieses Mein auch dabei. Und ich finde es mega wertvoll, auch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist ja auch Identität, ne? Also wie ich mich verstehe, was zu mir gehört, so. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass das erweiterbar ist. Also an sich bin erstmal ich. Und dann ist diese Identität und diese Zusammengehörigkeit erweitert auf meinen Mann zum Beispiel in einer monogamen Beziehung. Und dann kommen vielleicht noch meine Kinder oder mein Hund oder mein Geschäft, was man zusammen hat oder so. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass diese Erweiterung dann noch mehr Menschen in diese Beziehung reinzuholen, vergleichbar mit, da ist eben noch mehr, was zu dieser Gruppe gehört. Also es ist so ein, dieser Zweierradius erweitert sich auf 3 oder 4 Menschen und dann ist es trotzdem wir gegen den Rest der Welt. Also auch da steckt dieses Dazugehören und diese gemeinsame Identifikation ganz sehr drin. Also das ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wir sind frei von Besitz oder von Zugehörigkeit oder so. Ganz im Gegenteil, es ist halt mehr davon. Und es ist natürlich auch mit neuen Schwierigkeiten verbunden, aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem Gefühl und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also das will ich da nur bestärken und bekräftigen.
Ach, das finde ich jetzt so schön, dass du das so gerade beschrieben hast, weil eigentlich ist das ja dann, jetzt sieht man so viele Gemeinsamkeiten, ja, mit der nicht-monogamen Beziehung und der monogamen Beziehung. Es ist eigentlich, fühlt man ja dasselbe oder vieles, ja, ich würde schon sagen, man fühlt dasselbe, nur es ist ein erweiterter Kreis. Da ist noch jemand dabei oder vielleicht noch mehrere dabei. Aber all das, was man in einer monogamen Beziehung fühlt, Verbundenheit, wir sind wir, mir ist an mir, sagen wir in Bayern. Und natürlich dann auch, dass wenn von außen jemand in diese Verbundenheit reinkommen möchte oder soll, dass das erstmal eine Bedrohung darstellt und eine Unsicherheit und eine Angst erzeugt. Und nichts anderes ist, glaube ich, Eifersucht. Ja,
ja.
Dass diese Angst, jemand könnte mir da diese Verbundenheit gefährden und diese Zusammengehörigkeit und meine Zugehörigkeit gefährden. Vielleicht ist es das, ganz ja.
Genau.
Und ich finde es spannend, das zu sehen, dass das eigentlich in beiden Beziehungsformen ähnlich ist. Ja.
Ja. Und dass dann auch der Umgang damit eigentlich primär darin besteht, das Positive zu stärken, sowohl in sich selbst, seinen Selbstwert, seine, wo man weiß, dass man eben was zu bieten hat oder mit sich selber fein ist, als auch in der Beziehung, dass man dafür sorgt, dass die Beziehung, die man hat, so schön ist und so ein Raum ist, dass sich alle dort gern aufhalten, damit es eigentlich keinen Grund gibt, das in Frage zu stellen und dass es dann leichter auszuhalten ist, dass was dazukommen darf, was vielleicht noch eine Ergänzung ist, weil das andere Aspekte abdeckt. Und ja, wenn es dann Überschneidungen gibt und man mit 2 Personen Alltag hat und es eben nicht mehr exklusiv ist, dann kann das auch Zeiten wegnehmen. Aber im Bestfall ist das ja zu einem Zeitpunkt, wo man dann schon so ein Gemeinschaftsgefühl hat und es eher so, ja, untereinander verhandeln kann, ohne dass das jedes Mal so massive Bedrohlichkeitsgefühle auslöst, ne? Und deswegen heißt zum Beispiel mein Stammtisch auch nicht Poly-Stammtisch, sondern Stammtisch für offene Beziehungsgestaltung. Und auch in meiner Praxis sage ich nicht, ich bin spezialisiert auf Nicht-Monogamie, sondern ich mache systemische Beratung und Therapie für Einzelpersonen und Beziehungen, weil aus meiner Sicht, genau wie du es gerade sagst, eigentlich das alles dasselbe ist, hochindividuell anders. Und die zugrunde liegenden Themen sind dieselben. Und auch, wie wir dann irgendwie Lösungen versuchen zu finden, muss für die Personen passen und muss nicht in irgendein gesellschaftliches Konstrukt passen. Und wer am Ende sich für eine sinnvolle und bewusste und achtsame Monogamie entscheidet, das kann genauso super sein und gut passen, wie jemand, der sich für das in einer anderen Beziehungskonstellation entscheidet. Ich bin da auch offen. Also weder will ich den einen in das eine drängen, noch dem anderen das andere einreden. Da bin ich allparteilich und neugierig offen, systemisch und habe gar keine... Ich weiß doch nicht, was für die Menschen passt. Deswegen kommen die ja, um das mit mir zusammen rauszufinden. Ne? Ja, also das finde ich ganz wichtig, diese verbindenden Sachen zu sehen, statt das so in Gruppen zu teilen und zu sagen, die sind so und die sind so. Nee, es gibt überall solche und solche. Ne?
Ja, voll. Ich finde, das hast du total schön zusammengefasst.
Und eigentlich wäre das voll das schöne Ende, aber ich habe gerade noch so gedacht, was machst du selber oder empfiehlst Klienten ganz konkret für den Moment, wenn sie Eifersucht spüren? Weil wir haben jetzt natürlich darüber geredet, wo kommt es her und so auf lange Sicht, wie kann ich damit umgehen. Aber ganz praktisch, in dem Moment, wenn ich Eifersucht spüre, was sind 2, 3 Tipps, was kann man dann tun, damit es aushaltbar ist?
Ich spreche das an. Ja. Aha. Also das mache ich persönlich. Ich sage dann wirklich, irgendwie werde ich gerade eifersüchtig. Also klar, das kommt ja schon mal vor, dass auch mein Mann mal sagt, oh, das ist so eine tolle, tolle Frau und so. Manchmal finde ich das ja selber, ja. Manchmal sagen wir aber dann auch beide ja. Aber manchmal, wenn es mir dann zu viel wird, dann sage ich schon, ach, jetzt werde ich aber langsam eifersüchtig. So kann man das, wenn das natürlich nicht so was arg Bedrohliches ist, kann man das natürlich schon so sagen, ne. Aber auch.
Also name it to tame it, ne, so dieser klassische.
Ja, ja. Ich finde das total wichtig, dass man sofort in dem Moment auch das anspricht, weil nur dann hat man ja auch die Chance, als Partner das sofort zu entkräften, zu sagen, nein, ja, das spürt man dann ja auch schon in der Reaktion.
Ja.
Und dass man sich halt dann auch mitgeteilt hat, dass einen das trifft. Das, ich finde das schon wichtig, das anzusprechen. Und das wäre auch immer mein Rat. Ja, und das machen wir ja auch in den Paartherapien. Darum geht es ja, dass dann diese, auch wenn es eine Affäre gegeben hat, dass ganz viel darüber gesprochen wird, was hat das mit mir gemacht? Ja, und ich meine, das geht natürlich schon über Eifersucht hinaus. Eifersucht ist ja meistens etwas, was nicht so konkret ist, ne? Ja. Was so ein bisschen auch von der Fantasie gespeist wird, was der andere tun könnte, denken könnte oder so. Das ist ja meistens eher so die Basis von Eifersucht. Ja. Und da, wenn wir doch wissen, dass es eigentlich viel in unserem Kopf ist, dann ist es doch umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen. Wieso denke ich das? Und denkt der andere das auch?
Ja.
Na, das zu klären mit sich und mit dem Partner.
Ja, total. Also wäre auch mein allererster, oberster Tipp, definitiv. Und ich glaube auch dann im zweiten Schritt, das, was du eigentlich schon so gesagt hast, ganz explizit zu sagen, was brauche ich gerade? Kannst du mir gerade nochmal sagen, dass wir der Plan sind, dass du mich liebst? Was du an mir toll findest, keine Ahnung, das ist doch total legitim, das zu brauchen und sich zu wünschen. Und es ist bestimmt manchen vielleicht peinlich oder unangenehm oder sie fühlen sich dann irgendwie so abhängig, aber es ist halt auch eine Chance für Verbindung, ne? Und das wird ja auch nie nur eine Seite sein. Das ist ja, auch wenn es manche vielleicht anders zeigen oder nicht so sagen, aber das Gefühl kennt trotzdem jeder so, ne? Und ich fand es auch nochmal wichtig, weil du das gerade so sagst, das ist im Kopf, das wäre dann noch für mich so vielleicht das Letzte, ich finde, man sollte Gefühle schon angucken, um zu sehen, was wollen die mir sagen. Aber gerade bei Eifersucht, wie du sagst, ist so diffus. Und gerade wenn das so ein Kopfkino ist, oder weiß ich, mein Mann ist auf der Weihnachtsfeier, meine Frau ist auf der Ausfahrt mit der Arbeit und ich weiß, da gibt's den tollen Kollegen, keine Ahnung, dann habe ich vielleicht das ganze Wochenende Kopfkino. Und das muss sich kein Mensch antun, weil es ist nicht real und nur unsere Gedanken halten uns in diesem Gefühl. Und es bringt mir nichts, dieses Gefühl durchzufühlen, weil das mich einfach nur belastet. Und dass ich dann in dem Moment, wenn ich so eifersüchtig bin, wo es an sich erstmal keine reale Bedrohung gibt und ganz viel im Kopf ist, dass man dann sich selber den Gefallen tut, in seine Selbstwirksamkeit zu kommen. Dass man dann aktiv aus der Situation geht und was verändert. Dass man was tut, was einen leuchten lässt, was einem Freude macht, wo man abgelenkt ist, wo man an was anders denkt. Dass man sich daran erinnert, weil auch das, ne, es ist ja eigentlich eine Angst und eine Bedrohung des Bindungssystems. Das schreit Alarm, es könnte passieren, ich verliere hier eine wichtige Bindung. Das heißt, dass ich mein Bindungssystem erinnere, dass ich nicht allein bin, dass ich gehalten bin, dass es andere Menschen gibt. Und dass ich dann ganz aktiv sage, ich rufe eine Freundin an, ich besuche meine Eltern, ich gehe essen mit jemandem. Also so sich erinnern, dass man ein soziales Netz hat, dass man viele Beziehungen und Bindungen hat, die einen tragen. Also das ist auch eine persönliche Erfahrung an so schwierigen Wochenenden, Abenden, wenn einer meiner Partner irgendwie unterwegs war oder so, dass ich dann dieses aktiv was Schönes tun, mich mit anderen Menschen umgeben. Und wenn ich 3-4 Nachrichten schreibe an Menschen, weil ich sage, oh, ich bin gerade irgendwie, ne, magst mit mir erzählen, schreib mal, wie war's heute? Und einfach nur dann 3-4 Antworten aufploppen zu sehen und zu sagen, meinem Hirn und meinem Nervensystem, oh, da sind so viele Menschen, ich habe so viele, ich bin nicht allein. Das hilft so sehr, das glaubt man nicht, was das für einen beruhigenden Effekt haben kann. Also das sind alles so wirklich konkrete Dinge, die man tun kann, um sich da zu helfen und dem nicht so ausgeliefert zu sein, glaube ich, ja.
Jetzt muss ich nochmal so ein bisschen eine banale Frage stellen, aber sie kommt mir einfach, ja, wo ich dann denke, ja, wenn die Annika doch 2 Partner hat, dann müsste sie doch eigentlich gar nicht so eine große Verlustangst haben, weil wenn einer wegfällt, wäre doch immer noch ein anderer da. Das müsste dir doch eigentlich eine größere Sicherheit geben, oder ist das jetzt was ganz bescheuert ist, was ich...
Nee, also ich glaube, das ist eine legitime Frage und ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede, wie Menschen das empfinden. Ich muss sagen, das wäre, wie wenn man mir einen Arm abschneidet. Und natürlich habe ich noch einen anderen Arm und irgendwie wird es weitergehen, aber es wäre halt ein krasser Verlust, der mein System massiv belasten würde. Und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn es zum Beispiel eine Hierarchie gäbe, wo ich sagen würde, naja, es gibt einen Hauptpartner und der andere, den sehe ich einmal im Monat für 2 nette Stunden und das ist mir nicht so wichtig. Dann wäre vielleicht der Verlust auch nicht so schmerzlich, weiß ich nicht. Aber so ist es schon, also da tut mir leid, wenn ich dieses Vergleich immer bemühe, weil das ist sicherlich für kinderlose Menschen dann immer ein bisschen doof, aber wenn ich jetzt 3 Kinder habe und eins davon verliere oder es zieht weit weg oder so, dann tut mir das doch weh, egal ob ich noch 2 andere habe. Und deswegen glaube ich, unser Bindungssystem kann immer mehr dazu holen, aber was zu verlieren, tut trotzdem gleich weh, egal wie viele, ne? Ja, also mir geht es zumindest so. Vielleicht ist das ja auch unterschiedlich für Menschen.
Macht total Sinn, wenn du das so erklärst. Vor allem mit dem Arm, das habe ich sofort verstanden. Nein, du hast ja natürlich recht. Und das ist ja dann auch, wenn ich mir das so vorstelle, dass ihr wirklich ja ein Familiensystem habt, wo einfach mehr Menschen dabei sind. Das würde es ja auch schwer erschüttern, ne? Ja, wenn dann eine Person plötzlich wegfallen würde, würde ja alles erschüttern, nicht nur dich, sondern wahrscheinlich auch alle, die dabei daran beteiligt sind.
Das ist tatsächlich noch ein Punkt, wo ich jetzt gerade so denke, als Abschluss würde ich das aber auch gerne noch besprechen. Denn ja, Beziehungen verändern sich und manchmal enden Beziehungen auch. Sogar ziemlich häufig, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Und wenn ich eine Beziehung führe, in der ich sehr achtsam und bewusst kommuniziere und meine Bedürfnisse, wenn die sich verändern, dann auch wahrnehme und nenne und so weiter, dann wird auch eine Trennung häufig gar nicht so plötzlich und als Überraschung kommen, sondern die deutet sich an, es verändert sich was, es wird seltener oder es nimmt was ab. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich dann entscheidet zu sagen, wir verändern das jetzt. Entweder wir werden jetzt nur noch Freunde oder wir sehen uns nicht mehr oder wir ziehen auseinander oder was auch immer. Und dann ist es aber auch dieser Übergang, der ist trotzdem schmerzhaft und es ist trotzdem anstrengend, weil sich Dinge verändern und Sicherheiten erschüttert werden. Aber es ist in einer Art, sich zu verändern, die eher so eine Transition ist als so ein krasser Armabschneiden, ne? Und dass diese Fähigkeiten, wie ich Beziehungen führe, die zählen halt nicht nur in der Beziehung, sondern auch danach. Und das finde ich auch nochmal ganz wertvoll, ne? Dass man das, was man da lernt, sein Leben lang mitnimmt in allen Beziehungen und nicht nur in der Paarbeziehung. Ja.
Ja, sehr schön hast du es gesagt, Annika. Das kann ich auch nur bestätigen. Es ist so wichtig, dass wir einfach in Bewegung bleiben in der Beziehung und auch akzeptieren, dass Menschen sich ändern, dass wir uns immer wieder neu aufeinander einstellen dürfen, was ja auch irgendwo spannend ist, dass wir eigentlich jeden Tag ein bisschen neuen Partner haben, wo es vielleicht sogar was Neues zu entdecken gibt. Und dass ich finde, dass das ganz wichtig ist, wenn man lange zusammenbleiben möchte. Hier Esther Perel, die ich ja sehr mag und wo wir auch in meinem Podcast drüber gesprochen haben, die hat gesagt, sie hat in den 30 Jahren mit ihrem Mann ungefähr 30 verschiedene Beziehungen geführt. Ja. Also weil sie den auch immer wieder neu kennengelernt hat und so. Und darum geht es, glaube ich, auch, ne, wenn wir lange zusammenbleiben wollen, dass wir immer wieder uns bewusst machen, dass wir uns verändern. Und dass es da auch ganz viel Schönes, Neues dran zu lernen und zu entdecken gibt, miteinander.
Absolut. Sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses schöne Schlusswort. Ich glaube, da machen wir jetzt einen Punkt Es war wunderschön, sich mit dir auszutauschen. Sehr gerne wieder.
Ja, Annika hat mir auch
Ganz
voll
lieben Dank
Spaß
fürs
gemacht.
Dasein.
Ja, vielen, vielen Dank dir auch, Annika.
Und wir werden natürlich in den Shownotes alles verlinken, was wir jetzt so angesprochen haben und was von Interesse sein könnte und auf die jeweiligen Praxen und Podcasts verweisen und so weiter, ne, dass alle alles finden können. Und das lohnt sich auf alle Fälle bei Sarah mal nachzustöbern und reinzuhören. Also dann, tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Danke, dass du heute dabei warst bei Ganz normal, unnormal, verkopft, aber herzlich. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und vielleicht konntest du auch das ein oder andere für dich mitnehmen. Wenn du magst, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder die Kommentarfunktion nutzt. Selbstverständlich auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und vielleicht hast du ja auch eine Person in deinem Umfeld, die die Folge auch hören sollte. Dann freue ich mich über eine Weiterleitung. Auf Instagram findest du mich unter @ganznormalunnormal. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben unter mail@ganz-normal-unnormal-podcast.de. Und wenn dir das jetzt zu lang war zum Mitschreiben, findest du auch all diese Informationen in der Folgen- und der Podcast-Beschreibung. Ansonsten, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über eine Spende. Den Link dazu findest du ebenfalls im Linktree. Und falls du Interesse an einer systemischen Beratung bei mir hast, dann schau auch sehr gern vorbei unter meiner Webseite www.annika-melis-beratung.com. Worüber ich mich auch sehr freue, sind Themenwünsche, Gedanken, Austausch, Anmerkungen. Also keine Scheu, melde dich gern, schreibe mir per DM auf Instagram oder per E-Mail. Und ansonsten bis bald und bleib mutig und normal.